Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host David Bauer.
Ja, so einen Podcast zu organisieren, kann schon zu logistischen Herausforderungen werden. Mit wem spricht man wann, wo und vor allem auch worüber? Das ist nur ein Bruchteil der Fragen, die es im Vorfeld zu klären gilt. Aber zu meinem Glück ist unser heutiger Gast ein absoluter Logistikprofi, dessen Familienunternehmen bereits vor 70 Jahren als Transportunternehmen gegründet wurde und heute österreichischer Marktführer für Fahrzeuglogistik ist und auch in Europa ganz oben mitspielt. Mir gegenüber sitzt Johannes Hödelmeier, der neue CEO des gleichnamigen Familienunternehmens aus Oberösterreich. Und obwohl wir sonst lieber Menschen statt Zahlen in den Vordergrund rücken, habe ich heute dennoch einige Zahlen mitgebracht, die es echt in sich haben. Wir reden hier von knapp 2 Millionen transportierten Fahrzeugen pro Jahr mit 600 Spezialtransportern und eigenen Ganzzugsystemen, die von 1700 Mitarbeitern in 16 Ländern bedient werden und so 400 Millionen Euro Umsatz generieren. Also wir sehen schon, bevor es so richtig losgeht, da steckt einiges dahinter, worüber wir heute sprechen werden und können. Lieber Johannes, im Frühjahr sind wir beide uns in eurer Niederlassung in Belgien schon mal ganz kurz begegnet und seitdem freue ich mich tatsächlich drauf, dass wir uns heute in aller Ausführlichkeit bei uns im Podcast unterhalten können. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung.
Wir starten wie immer mit unserer Anatomie eines Machers, mit einem kurzen Scan. Und wir fangen ganz oben an bei deinem Kopf. Was geht dir denn gerade durch den Kopf?
Was geht mir gerade durch den Kopf? Es gibt einige Themen, die uns gerade so beschäftigen im Business-Alltag. Jetzt was ganz Spezifisches könnte ich dir jetzt gar nicht sagen. Momentan durchaus beschäftigt, auch aufgrund der neuen Rolle und da gibt es einige Themen, aber jetzt ganz spezifisch kann ich dir jetzt, ist jetzt keine Sache, die mir jetzt sofort auffallen würde.
Eine Herzensangelegenheit ist für dich?
Sowohl im Privaten als auch im Beruflichen die Themen Authentizität und Wertschätzung. Es ist einmal in der Organisation auch die Kommunikation und auch die Haltung gegenüber den Mitarbeiterinnen und das ist mir immer ganz wichtig und da merke ich auch ganz oft, wie schnell ich mich auch in dem Thema verlieren kann, weil es ja wirklich eine Herzensangelegenheit ist.
Wenn wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Dafür setzt du deine Stimmbänder am liebsten ein?
Ja, bei Themen rund um Kultur im Unternehmen. Also ich bin auch bei uns im Unternehmen gefühlt immer so ein bisschen ein Prediger, weil man muss ja auch entsprechend auch die Messages in der Organisation auch setzen. Da setze ich sie sehr gerne ein, aber muss auch dazu sagen, ich bin auch Verfechter von nicht reden um des Redens willen, weil wenn man nur was zu sagen hat, sollte man auch was sagen.
Tief durchatmen musst du, wenn?
Ich in Momenten bin, wo meine Erwartungshaltung vielleicht nicht so erfüllt wird, wie ich mir das vorgestellt habe, da hilft dann ein tiefer Durchatmen, dass man sich wieder gut reinkalibriert.
Einfach mal schön durchschnaufen. Das liegt dir gerade im Magen?
Es gibt ja einige Themen gerade bei uns in Europa, allgemein, aber auch im Automotive-Bereich, die mich da beschäftigen. Zum Beispiel jetzt auch zu einem gewissen Grad die Diskussion Elektro versus Verbrenner, aber auch Dinge wie die chinesischen Autozölle, die ja jetzt gerade auch einiges an Herausforderungen bedeuten. Also da gibt es gerade einige Entwicklungen, die liegen mir schon im Magen, ja.
Dann widmen wir uns den positiven Dingen. Bei dieser Sache hast du nämlich ein sehr gutes Bauchgefühl.
Ja, wir hatten ja jetzt Ende Juni unsere 70-Jahres-Feierlichkeit und das war ein 3-Tages-Event mit jeweils verschiedenen Teilnehmerkreisen und quasi der Generationenwechsel bei uns im Unternehmen, da habe ich jetzt gerade ein richtig gutes Gefühl und den Spirit, den man auch in diesen 3 Tagen verspüren konnte, der war wirklich sehr positiv.
Eine spezielle Sache, für die du Verantwortung übernimmst und das liegt für dich vor allem auch auf der Hand.
Wir haben einen Slogan bei uns im Unternehmen, der heißt People in Logistics und das Thema People ist mir halt wirklich ein sehr, sehr wichtiges. Das heißt, die Verantwortung für unsere People in Logistics zu übernehmen, aber auch natürlich die Familien, die jeweils dahinter stehen, das ist für mich ganz, ganz klar.
Diesen Herausforderungen widmest du dich großen Schrittes.
Ja, ich habe den Generationswechsel jetzt gerade angesprochen. Das heißt also, die Challenge von der zweiten in die dritte Generation jetzt entsprechend Schritte zu setzen, das ist durchaus eine große Herausforderung, aber auf die ich mich auch sehr freue.
Und abschließend noch der Blick auf das, was vor uns liegt, denn darauf richten sich deine Augen in Zukunft.
Ja, also da kommen wir dann wahrscheinlich in weiterer Folge im Gespräch hier auch noch dazu. Die Entwicklung in unserem Unternehmen. Mein Großvater, der mehr in der Pionierzeit tätig war. Mein Vater, der die Internationalität reingebracht hat. Und ja, jetzt ich mit dem Blick auf die nächste Entwicklungsstufe im Unternehmen. Also dass wir wirklich auch sagen können, wir bringen das Unternehmen auf den nächsten Entwicklungsschritt in der Evolution quasi.
Ja, über diese Entwicklungsschritte werden wir uns heute ausführlich unterhalten. Und wenn man da mal einen Schritt zurückgeht und nur mal einen Blick auf deine Vita wirft, ganz kurz, Logistik und Transportmanagement im Studium nach der Matura und dann noch der Master im Kommunikationsmanagement, dann könnte man eigentlich meinen, das ist der prädestinierte Werdegang für jemanden, der sich früh entschlossen hat, einmal den Familienbetrieb zu übernehmen. Stimmt das so oder würdest du da komplett widersprechen?
Ja, also ist sehr offensichtlich, dass es so ist, aber es war tatsächlich überhaupt nicht so. Es war insbesondere der zweiten Generation, also jetzt in dem Fall meinem Vater und meiner Tante, sehr wichtig, dass wir in der dritten Generation, das bin ich mit meinen zwei Geschwistern und meine Cousine und mein Cousin, dass wir uns frei entwickeln können. Das war damals wahrscheinlich von der ersten auf die zweite Generation jetzt gar nicht so der Fall. Da war es eigentlich mehr klar, dass man im eigenen Unternehmen auch arbeitet. Und das war immer so wichtig, und das ist uns auch schon in der Erziehung und auch in der Entwicklung immer wieder angesprochen worden, bitte macht das, was ihr wollt. Und das war dann auch so, also wenn ich mir jetzt anschaue, wo wir fünf jetzt jeweils in welchen Ecken wir gelandet sind, war das so, dass ich jetzt tatsächlich in der Rolle dir gegenüber sitze, wenn man mir das jetzt vor, keine Ahnung, 15 Jahren gesagt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt. Also hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Das war eigentlich so eine Folge an Zufällen, die mich halt immer weiter in die Logistik quasi getrieben haben. Und ja, und jetzt bin ich halt da.
Es ist wohl zu sehr in der DNA verankert.
Das weiß ich nicht. Also kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Aber es ist dann, ich bin ein sehr kopfgesteuerter und ein sehr rational und auch pragmatisch ausgeprägter Mensch. Aber dann kommt dann doch in gewissen Momenten diese Portion Emotionalität und auch fühlt sich gut oder fühlt sich richtig an mit dazu. Und ja, also könnte man auch sagen in der DNA, aber es wird wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus beiden gewesen sein.
Jetzt bist du ja schon seit einigen Jahren mehr operativ Teil des Unternehmens. Seit kurzem eben CEO. Und wie hast du denn diesen Wandel wahrgenommen? Also kann man sich das so vorstellen, bei Hödelmeier weht jetzt ein ganz anderer Wind? Oder geht es schon auch darum, dass man die bisher gelebten Werte weiter in die Zukunft trägt?
Also ich bin sehr großer Freund davon, dass man jetzt nicht nur eine Veränderung um des Veränderungswillen einleitet. Natürlich ist es mir auch wichtig, jetzt über die nächsten, ich habe jetzt über 30 Jahre noch vor mir, und ich möchte natürlich auch gewisse Akzente setzen, wo man dann auch die Verbindung halt herstellen kann zu mir. Also das hat der Johannes Alexander halt eben tatsächlich vorangetrieben. Und bin aber auch großer Verfechter davon, dass die Dinge, in denen die Stärke auch aus der Vergangenheit gelegen sind, also wo man auch sagen kann, mit einem gewissen Konnex zur Tradition, die sollte man sich immer halten. Also wahrscheinlich ist es auch hier eine gewisse Frage der Balance zwischen was war gut in der Vergangenheit, was können wir auch fortführen und was sind aber Dinge, wo wir Veränderungen einführen müssen, also die wir auch initiieren müssen, weil sich einfach die Gesellschaft dreht, weil sich Veränderungen am Markt ergeben und so weiter und so fort. Also da ist, glaube ich, eine gute Mischung einfach sehr wichtig.
Also ich kann mir das wahnsinnig schwer vorstellen, dass man sagt, auf der einen Seite haben wir eine langjährige Tradition als Familienunternehmen mit Dingen, wo auch Menschen ticken und sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht, die sicherlich schwerer abzuholen sind als jemand, der ganz neu dabei ist und sagt, dahin geht die Reise. Wie schafft man diese Balance, dass man alle mitnimmt auf diese Reise?
Ja, also ich glaube, Veränderung beim Menschen generell ist einmal im ersten Schritt immer jetzt nicht positiv oder ein gewisses Ressentiment halt dahinter. Ich denke aber, wenn man das gut innerhalb des Unternehmens auch kommunizieren kann und das auch in einer vernünftigen Art und Weise macht. Ich bin großer Freund davon, das auch zu erklären. Also nicht jetzt einfach nur, wir machen X und das ist jetzt so, sondern dass man auch wirklich sich die Zeit dafür nimmt, den Kommunikationsaufwand auch dafür betreibt, dass man das auch nachvollziehbar erklären kann, warum ist jetzt eine Veränderung notwendig oder was sind die Hintergründe für die Veränderung. Und das ist mir einfach persönlich ganz wichtig, weil zum Thema auch nochmal zurückkommend Authentizität, ich kann ja nicht hinter etwas stehen, wenn das auch nicht in einer authentischen Art und Weise ich einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin erklären kann. Also das ist für mich da ganz, ganz wichtig und der Schlüssel dafür.
Mhm. Wenn ich jetzt so im Vorfeld des Podcasts so ein bisschen mich mit Leuten austausche und da immer wieder feststelle, das erste Wort, was den Leuten zum Thema Hödelmeier einfällt, ist Fahrzeugtransport. Mhm. Das ist gut, das ist naheliegend. Mhm. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, und wir haben das ja in Tongeren in Belgien auch ganz kurz gesehen, wir waren, glaube ich, eine Stunde, anderthalb vor Ort, dann haben wir uns ein bisschen das Areal angeschaut, diese Carports mit der Photovoltaikanlage, und dann gab es noch ein paar Inputs von den Mitarbeitern vor Ort. Und dann sieht man klar, da geht es nicht nur um Fahrzeugtransporte, da geht es um vieles mehr, da passiert hinter den Kulissen noch mehr. Was sind denn so drei Dinge, bei denen du sagst, die haben die meisten Leute gar nicht auf dem Schirm, dass das auch zu Hödelmeier gehört?
Ja, also wir bemühen uns natürlich schon sehr, das auch transparent zu machen und auch nach außen hin noch darzustellen, was eigentlich die Dienstleistungsbreite und die Dienstleistungstiefe, die wir haben, tatsächlich auch ausmacht. Ja, also ich habe ja schon angesprochen, quasi mein Großvater hat damit begonnen, da ging es wirklich hauptsächlich um das Thema Transport. Also auch, dass man jetzt sagen kann, ein Frechter, also wirklich einfach, man schafft sich einen LKW an und jetzt sehr simpel gesagt, fährt von A nach B. Über die Jahre hat sich da aber schon sehr viel getan. Und wenn ich jetzt sage, die drei Dinge, die dahinter stehen, sind einerseits zum Beispiel mal alle Services rund um Fahrzeugumbauten. Also wir können quasi ein Fahrzeug, wenn es denn vom Kunden noch so gewünscht ist, laut den Spezifika, die er denn auch haben möchte, so umbauen, wie er es denn gern hätte. Also da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, da sind eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Wir sind auch sehr stark in der Lackiererei und in der Spenglerei auch da zu Hause. Das heißt also alles, was man sich vorstellen kann über Komponenten, Wechseln, Ausbauen, Lackierarbeiten auf dem Fahrzeug durchführen etc. Bis halt hin auch zum Beispiel bei Hagelschäden, dass Dellen gedrückt werden, also Dellen auch ausgebessert werden. Also wirklich das Ganze hier drumherum. Und das Dritte ist, dass wir über die letzten Jahre immer mehr gemerkt haben, wir kommen ja eigentlich aus der Neufahrzeuglogistik, dass wir auch gesehen haben, wir müssen da einfach in unserem Portfolio eine gewisse Diversifikation halt auch reinkriegen. Und dementsprechend sind wir auch viel stärker in den Remarketing bzw. auch in den Gebrauchtwagenbereich gegangen. Das heißt also, alle Prozesse, die quasi da dahinter stehen, dass ein Gebrauchtwagen seinen zweiten oder dritten Lifecycle quasi einnimmt, alle Arbeiten, die damit zu tun haben, von der Aufbereitung über die Reinigung, bis aber auch hin dann in das Fahrzeug in eine Fotobox stellen, die Fotos vom Fahrzeug zu machen und dann direkt auf die Plattform des jeweiligen Kunden zu stellen, das gehört auch mit dazu.
Also praktisch ein Komplettlösungsanbieter in Summe.
Genau. Also wir haben ja auch bei uns, ich habe Sie vorhin schon angesprochen, 2023 haben wir ja ein paar Dinge verändert, angefangen bei der Vision zum Beispiel. Nicht aber, weil die Vision, die wir davor hatten, nicht passend war, sondern einfach nur, wir haben gemerkt, wir müssen da einfach das etwas mehr präzisieren und die Rahmenbedingungen auch besser stellen. Und ich sage es vielleicht einfach mal kurz, also unsere Vision ist halt eben auf Englisch formuliert, also Family-Owned Full-Service Provider. Our passion is to master the challenges of the automotive world sustainably. Und da steckt es ja auch schon drinnen, was du jetzt gesagt hast. Der Full-Service Provider ist eben dieser Ansatz, den wir verfolgen in der automotiven Welt. Das heißt, wir sind eben deutlich differenzierend von reinem Transport oder ich sage jetzt mal reinen logistischen Lösungen hin zu wirklich diesen Ansatz zu verfolgen. Wir wollen in der Dienstleistungsbreite einfach alles in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind, anbieten können. Wir haben auch zum Beispiel dieses Jahr einen neuen Imagefilm gemacht, der kam auch Ende Juni, Anfang Juli raus, wo wir auch einen schönen Satz drinnen hatten, der hieß, gegenüber den Kunden ausgesprochen, you make the car and we make it happen. Mhm. Und das, finde ich, passt einfach so gut, weil es eigentlich alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, zusammenfasst.
Das ist ein schöner Satz, ja. Also, und dann ist mir gerade noch aufgefallen, als du die Vision gesagt hast, Sustainable war auch noch ein Teil, der vorkam. Und ich habe es ja schon in der Frage davor auch mit angesprochen, dass eben diese Carports mit Photovoltaikanlage, mich hat das, muss ich ernsthaft so sagen, mich hat es überwältigt. Also wir sind da zu euch an den, ich will es nicht mal Hof nennen, gekommen, sondern an dieses Areal. Und das war wirklich, soweit das Auge reicht, waren Autos und weitestgehend eben auch überdacht in diesem Carport mit dem Photovoltaiksystem obendrauf. Und das ist ja wirklich einer der größten Solarparks, die es in ganz Belgien gibt. Und jetzt könnte man meinen, das ist nicht eure Hauptaufgabe, aber da steckt dann wohl doch irgendwo mehr dahinter, oder?
Ja, genau. Also jetzt in dem Fall bei den Kollegen in Belgien war es so, das war damals einfach aus einem Case. Das ist einfach passiert. Es gab die Notwendigkeit, dass die Gemeinde oder halt die Stadt nach Möglichkeiten gesucht hat, noch Energie weiterhin zu produzieren. Und das war damals schon 2011 und da haben wir das schon gemacht. Könnte man jetzt sagen, wir waren da unserer Zeit voraus.
Ja, ihr seid Vorreiter, ja.
Aber grundsätzlich ist es so, natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Thema. Wir sind ja auch zum Beispiel gerade dabei, dass wir bei uns an unserem Hauptstandort in Schwertberg, also auch wo die Zentrale ist, eine Carportfläche auch anlegen werden mit den Solarpaneelen obendrauf, weil es einfach mehrere Win-Win-Situationen hat. Es wird Energie produziert, also wir können auch dann Strom ins System entsprechend dann weiterleiten. Wir haben aber trotzdem auch einen Schutz für die Fahrzeuge und jetzt in der ganzen Thematik rund um die Klimaentwicklung und unsere Gegend ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie hagelanfällig wäre, aber einfach nur für den Fall, dass was passieren könnte, dass das nochmal mitgeschützt ist, super. Und das heißt, wir haben einen Benefit davon, die wer auch immer dann von dem Strom profitieren könnte und aber halt eben auch dann der Kunde, der sein Fahrzeug unter dem Carport stehen hat, das ist einfach eine super Situation.
Win-win-win. Ja, das ist, ja, genau. Das ist ganz cool, dass du gerade erwähnst mit Schwertberg, weil man muss sich auch mal vor seine Augen führen, dass wir am Anfang dieser Zahlen, da denkt man immer an so einen amerikanischen Großkonzern, irgendwas, was in irgendeinem Hollywood-Film vorkommt. Und streng genommen, Schwertberg ist 20, 25 Minuten von hier, weg von unserem Linzer Podcast-Studio. Also im Grunde genommen im Mühlviertel direkt vor unserer Haustür entsteht all diese Idee dahinter. Wie würdest du euren Nachhaltigkeitsgedanken zusammenfassen? Also wir haben jetzt schon die Photovoltaik, den Photovoltaik-Aspekt besprochen. Ich habe jetzt auch gesehen, ihr habt die Bahntransporte, wird sicherlich darauf auch einzahlen, vergrößert. Züge von Barcelona nach Linz, wenn mich nicht alles täuscht.
In dem Fall Barcelona nach Schwertberg.
Nach Schwertberg, ja, genau. Entschuldigung, ja, wirklich ins Mühlviertel, ja. Und vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen skizzieren, wie dieser ganze Nachhaltigkeitsgedanke bei euch gedacht wird und wie er auch zustande kommt.
Also wir haben uns natürlich mit den Themen jetzt nicht erst seit gestern beschäftigt. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass Nachhaltigkeit bei uns auch wirklich Teil der strategischen Überlegungen noch ist, auch auf wirklich die langfristigen Themen. Es hat sich dann einfach mit dieser Bahnverbindung jetzt beispielsweise zwischen Schwertberg und Barcelona, das machen wir ja nicht nur One-Way, das machen wir quasi in beide Wege hinweg. Das war einfach eine Opportunity, die sich ergeben hat. Das hat kommerziell auch Sinn ergeben. Es war auch im Sinne des Kunden und dann in weiterer Folge zahlt es auch in die Nachhaltigkeit ein, also jetzt in dem Fall auf die ökologischen Ziele, die wir uns vorgenommen haben. Tatsächlich ist unsere Aktivitäten im Bahnbereich wirklich der größte Hebel, den wir auch ansetzen möchten. Und wir haben uns damals schon von gut 15 Jahren dafür entschieden, in diese Richtung zu gehen. Auch wieder auf den Hinblick Full-Service-Provider, weil das, was wir eben haben, ist dieses breite Aufgestelltsein, dass wir wirklich einfach mehrere Dinge machen können als nur den reinen Transport. Aber den Bahnanteil, den wollen wir jetzt eben im Vergleichsjahr zu 2021 verdoppeln. Das heißt, wir sind jetzt in etwa bei 15% und wollen dann 2030 von all den, die du angesprochen hast, die knapp 2 Millionen Fahrzeuge, die im Jahr 2023 jetzt durchgegangen sind, dass davon 30% in etwa über die Bahn gehen. Da sind wir auch sehr positiv gestimmt, dass wir es auch schaffen. Dann in weiterer Folge die Solar-Thematik haben wir schon angesprochen, aber den durchaus größten Effekt werden wir, oder vielleicht nochmal vorgelagert, wir haben ja jetzt schon ein paar Dinge in der Hand. Bei uns jetzt in unseren Fahrzeugtransportern können wir auch steuern, indem wir unseren Leerkilometeranteil, also in dem Fall wenn ein Fahrzeug dann nicht geladen ist, versuchen, so stark wie möglich zu reduzieren. Da haben wir uns die Marke für 2030 auf 14% gesetzt und den Dieselverbrauch bei unseren LKWs, also bei den bestehenden, dass der bei 2030 im Schnitt bei in etwa 31 Litern pro 100 Kilometer liegen soll. Das ist jetzt einmal so das, was wir in etwa in der eigenen Hand haben. Was aber dann in weiterer Folge viel wichtiger sein wird, ist der alternative Antriebeanteil in der eigenen Flotte. Und da haben wir uns durchaus was Ambitioniertes gesetzt. Bis 2030 wollen wir da 10% unserer Fahrzeugtransporterflotte mit alternativen Antrieben betreiben wollen. Und bis 2040 tatsächlich sogar 90%. Das heißt, es ist uns auch sehr bewusst, dass das sehr ambitioniert ist, aber soll auch nochmal verdeutlichen, wie ernst wir das auch meinen, weil uns sehr bewusst ist, dass wir auch einen Beitrag leisten müssen. Jetzt in dem Fall auch für die ökologischen Ziele in der Nachhaltigkeit. Und dementsprechend ist das der Weg, den wir gehen.
Das heißt, alternative Antriebe, reden wir davon E-LKWs zum Beispiel oder zum Beispiel auch Wasserstoff, was ja auch in Belgien ein großes Thema ist?
Genau, also sowohl als auch. Bei uns ist es die Frage, wie flexibel können wir dann das Fahrzeug euch tatsächlich einsetzen. Für Kurzstrecken oder in einem lokalen Kontext ist ein Elektroantrieb vernünftig, das kann man auch durchsetzen. Das Problem ist aber bei uns dann im internationalen Verkehr. Also wenn wir da nicht entsprechende Infrastruktur vorfinden können, dann wird es einfach schwierig, weil es geht bei uns halt um die Zeit. Es geht, ist eine gewisse Lieferzeit, die auch eingehalten werden muss. Und wir müssen ja quasi das Maximum an dem Tag rausholen. Also ein stehender LKW ist kein guter LKW. Das heißt, das müsste man sich dann anschauen. Wenn die Technologie in die Richtung weitergeht, dass Elektroantriebe auch mehrere oder eine höhere Reichweite aufweisen, dann sind wir total dabei. Also wir sind total offen, egal in welche Richtung es geht. Wasserstoff ist das, was wir aus heutiger Sicht oder was jetzt unser bisheriger Approach war, sehen wir als die Technologie, die uns wahrscheinlich besser helfen wird. Aber auch hier geht es wieder um die Infrastruktur. Also es muss eine gute, vernetzte Infrastruktur vorzufinden sein, damit wir das auch einsetzen können. Weil wir leben davon, dass wir ein flexibler Dienstleister sind. Und das ist ja auch die Erwartungshaltung unserer Kunden, dass wir entsprechend auf das auch einzahlen. Also das heißt, es muss eine gute Mischung sein in den Aspekten. Und natürlich, eine kommerzielle Frage ist es natürlich auch. Also es muss am Ende des Tages auch irgendwie rechenbar sein. Und wenn das alles zusammenstimmt, dann sind wir absolut dabei und sind dafür alles offen.
Okay, also die nachhaltige Weiterentwicklung haben wir jetzt im Prinzip schon ein bisschen eingefangen. Mhm. Ich denke mir, dann wird sicherlich auch im Bereich Digitalisierung, vielleicht sogar künstliche Intelligenz, auch einige Überlegungen geben, die ihr in den letzten Jahre vorangetrieben habt oder auch noch vorantreiben wollt. Vielleicht kannst du da noch so einen kleinen Einblick dazu geben.
Sicher. Wir haben auch im letzten Jahr 2023 damit begonnen, dass wir, ich sage jetzt mal, ein bisschen einen strukturierteren Zugang schaffen wollen, was Innovationen angeht. Da haben wir gemeinsam in Kooperation mit der FH Steyr, in dem Fall eben mit dem Logistikum, angefangen, wir haben es bei uns genannt, das Hödelmeier Innovation Framework, wo wir in einem strukturierten Prozess durchgehen. Welche Megatrends gibt es gerade? Wie sollten wir darauf reagieren? Gibt es dafür irgendwelche Ableitungen, die für uns auch ansetzbar wären? Und was können wir dann quasi tun, damit wir in das einzahlen? Und tatsächlich, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema KI hernehmen, ist ja in aller Munde momentan, da fängt es dann aber schon mal an. Ja, natürlich kann man über jetzt sehr einen holistischen Zugang sprechen und sagen, okay, wie können wir den KI in unserem Unternehmen einsetzen? Wir haben das aber quasi einmal umgedreht und haben gesagt, bevor wir über das Thema überhaupt sprechen, sollten wir ja mal überhaupt es auf die Reihe bringen, dass wir unsere Mitarbeiterinnen diesem Thema überhaupt nahe bringen können. Und dementsprechend haben wir in diesem jährlichen Zyklus, in dem wir dieses Innovation Framework machen, letztes Jahr auch das Projekt gestartet. Haben wir bei uns Data Awareness genannt, dass wir auch wirklich den Mitarbeiterinnen überhaupt mal nahe bringen können. Was ist denn überhaupt möglich? Was könnt ihr denn überhaupt machen? Wie könnte denn KI in deinen Arbeitsalltag reinpassen? Was kannst du dann stattdessen besser machen? Also, das heißt, das ist jetzt ein Beispiel von diesen Initiativen, die wir dann bei uns im Unternehmen gestartet haben. Aber ich denke, man sollte mal wirklich an der Basis anfangen und nicht gleich von den sehr großen oder von der großen Flugebene versuchen runterzubrechen, sondern mal an der Basis starten und wirklich einmal schauen, wie können wir wirklich die Leute eigentlich ready dafür machen und dann die weiteren Schritte setzen.
Ja, ich finde das, ich finde die Stringenz toll in dem Thema, wie geht man auch mit Mitarbeitern um. Also ich kann nur für diesen kurzen Einblick, den wir bekommen haben, sprechen. Ich habe dich da sehr nah an den Mitarbeitern erlebt. Also das war so richtig, da hatte keiner, da läuft ja trotz allem ein CEO durchs Unternehmen und keiner hat den Eindruck gemacht, dass er sich denkt, jetzt muss ich besonders fleißig aussehen oder aus dem Weg gehen, weil der Chef kommt, sondern es war eigentlich eher ein entspannter Dialog. Die Menschen haben sich auch mit uns total lässig unterhalten. Du hast auch bei der Abschlusspräsentation ihnen die Bühne überlassen, dich dann nicht in den Vordergrund gedrängt, sondern auch wirklich gesagt, das sind die Leute, die sich hier auskennen, die sollen das spezielle Thema, das man vorgestellt hat, eben auch vortragen. Wie gelingt das, indem du einfach so bist, wie du bist, oder hast du eine spezielle Strategie? Also wie gehst du mit diesen Menschen um, dass sie genau das auch leben können, so wie sie da sind?
Also es ist relativ einfach gesprochen. Es ist tatsächlich, ich verstehe mich da einfach wirklich nicht. Ich denke mir, ich habe ja in meinem professionellen Leben ja auch andere Eindrücke bekommen und ich beziehe das halt dann immer auf mich als Person und denke mir, wie hätte es denn ich gern, wenn ich jetzt in der Rolle wäre und dann kommt jetzt ob es der CEO ist oder irgendjemand vom C-Level oder eine wichtige Person der eigenen Organisation. In dem Fall ist es bei mir nochmal eine Doppelthematik, weil ich ja auch noch Teil der Eigentümerfamilie bin. Habe ich mir halt nie aktiv jetzt die Frage gestellt, aber das schwingt bei mir immer mit, wie würde ich mich als Mitarbeiter fühlen, wenn diese Person mit mir in Kontakt tritt. Und deswegen denke ich da jetzt eigentlich gar nicht großartig drüber nach, weil ich verhalte mich einfach so, wie ich mich verhalte. Und da kommt wieder das Thema Authentizität mit rein, weil wenn ich mich da verstellen würde oder da jetzt eine Rolle einnehmen würde und jetzt beispielsweise den strikten Oberboss abgebe, der jetzt da minutiös auf irgendwelche Dinge schaut, dann würde man das ja sofort merken. Also man würde sofort mir das nicht abkaufen. Das heißt aber nicht, dass ich auf gewisse Dinge nicht trotzdem schaue. Also es ist mir einfach wichtig, dieser aufrichtige Austausch, weil wenn der, ist meine Meinung, wenn der da ist, dann fühlt man sich ja nicht nur im Unternehmen wohl, sondern merkt ja dann auch, dass da eine spürbare Kraft ist und der auch in einer gewissen Form Werte dann vermittelt werden, die jetzt nicht nur geschrieben sind und irgendwo auf der Wand draufgehängt werden, sondern das ist wirklich lebbar. Und das ist dann für mich so irgendwie das Maximum der Gefühle oder das Maximum der Zielerreichung, wenn man sagen kann, ich weiß, dass die Mitarbeiterinnen sich im Unternehmen wohlfühlen, aber auch keine Berührungsängste haben, wenn jemand wie ich jetzt zum Beispiel in Kontakt mit ihnen tritt.
Spannend, spannender Ansatz. Ich hab noch eine andere, ganz andere Frage in dem Fall. Und zwar habe ich das Glück gehabt im Vorfeld dieses Podcasts, dass sich ein bisschen die Termine glücklich gefügt haben davor. Mhm. Und ich mit verschiedenen Bereichen der Automotive-Branche in Kontakt war. Mhm. Also vom Automobilhausverkauf über den Kfz-Hersteller, über den Logistikdienstleister, war irgendwie alles dabei. Mhm. Und jeder hat so seine Befindlichkeiten, jeder hat so seine Sicht der Dinge. Aber was alle als gemeinsamen Nenner haben, ist, dass sie wirklich einstimmig der Meinung sind, nirgendwo tut sich so viel wie in eurer Branche. Und Satz 2, und der ist auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast von deiner Kollegin gefallen, es ist die spannendste Zukunftsbranche überhaupt. Vielleicht kannst du da mal selber kurz deine Sicht für Dinge schildern, ob du das auch so siehst, dass es die spannendste Zukunftsbranche ist und dass sich auch nirgendwo so viel tut wie bei euch und warum das so ist.
Ja, also das kann ich grundsätzlich hundertprozentig unterschreiben. Es ist aber natürlich immer schwierig. Ich habe ja nie diese operativen Einblicke in andere Branchen bekommen, dass ich jetzt eine andere Branche bewerten könnte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, also so dynamisch, wie es bei uns abläuft, kann ich es mir schwer vorstellen, dass es woanders ist. Und es ist aber auch dann irgendwie so eine, das ist ja auch eine Mentalitätssache, das ist ja auch eine Haltungsfrage. Kannst du mit dem auch einstimmig leben und fühlst du dich auch in dem Umfeld wohl? Weil es bringt ja nichts, dass du in einem dynamischen Umfeld bist und du findest dich in dem Ganzen irgendwie nicht mehr. Also grundsätzlich ja, kann ich unterschreiben. Wenn ich mir jetzt nur anschaue, was in die letzten 4 Jahre nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch in unserer Branche passiert ist. Also natürlich angefangen mit der Pandemie, dann in weiterer Folge die Folgen daraus. Dann hat es mit den Lieferketten-Schwierigkeiten in ganz Europa begonnen. Dann ist in weiterer Folge die ganzen Erstfolgen im Jahr 2022 mit der Ukraine. Also da ist total viel passiert, die natürlich auch einen Einfluss auf andere Branchen gehabt haben. Aber wenn ich mir jetzt denke, was bei uns in der Zeit alles passiert ist, also auch an Veränderungen, dann ist das schon sehr, sehr spannend. In weiterer Folge aber auch, es war jetzt nicht so, dass es bei uns davor schon nicht dynamisch war. Wir sind Dienstleister, wir sind in Logistik, wir sind auch bekannt dafür, habe ich ja schon angesprochen, die Flexibilität. Also da ist kein Tag wie der andere davor. Und wenn man sich auf das einlässt und wenn man dann auch sagt, okay, mit dem kann ich mich identifizieren, dann ist es definitiv der Fall. Warum Zukunftsbranche so spannend? Ja, braucht man jetzt eigentlich nur aktuell sich ein bisschen in die Medien umschauen, was alles in der Automotivbranche gerade passiert. Also angefangen von den OEMs, was da für Themen gerade passieren. Dann auch, wir haben kurz darüber gesprochen, eben die Frage der Antriebe. Jetzt haben wir vorher über die LKWs gesprochen, aber natürlich auch im PKW-Bereich. Wie reagiert der Konsument drauf? Jetzt, wenn ich mir denke, vor 2 Jahren war es ja quasi klar, dass Elektromobilität überhaupt nicht mehr aufzuhalten ist. Und jetzt irgendwie in diesem Jahr merkt man, da gibt es dann schon ein paar andere Sichtweisen oder dass man doch noch mal ein bisschen revidiert. Also das ist total spannend. Und wenn ich mir denke, wenn ich in der Früh meine E-Mails oder die Nachrichten durchgehe und was man da alles mitbekommt, was da jetzt gerade passiert, oder beispielsweise jetzt merkt man in den letzten Wochen, dass einige chinesische Hersteller aufgrund der Zölle, die jetzt eben gerade im Raum stehen, auch angefangen haben, okay, was können wir für eine Lösung finden? Machen wir unsere eigenen Produktionswerke halt in Europa auf und produzieren dort vor Ort. Das bedeutet ja dann auch wieder Chancen. Also total vieles und zu guter Letzt, und das ist auch eine von unseren Themen, die wir bei unseren Unternehmenswerten auch festgehalten haben, diese Faszination rund um Mobilität. Das ist einfach bei uns so stark verankert im Unternehmen. Natürlich, jeder hat seinen eigenen Zugang zur Mobilität. Da gibt es den Autofreak, der sich über die absolute Kleinigkeit schon reintigern kann, bis hin zu jemandem, der sagt, okay, Mobilität heißt für mich, ich komme von A nach B in der richtigen Zeit und pünktlich. Und diese Spannungsfeld und auch diese breite Range, das ist total spannend. Und ich bin auch total interessiert, wie sich das Mobilitätsverhalten insgesamt entwickeln könnte. Weil wenn man jetzt auch dann sich so ein bisschen die gängige Meinung anhört, wird dann oft drüber gesprochen, ja, die Generation Z, die sieht das gar nicht mehr so und die möchte das auch gar nicht. Da bin ich aber wirklich gespannt, ob das tatsächlich dann so sein wird. Weil Mobilität ist so eine Grundvoraussetzung oder ein Grundbedürfnis, das man ja in irgendeiner Form erfüllen muss. Ja, und da bin ich ja total gespannt. Also wie gesagt, zusammengefasst, also wirklich Logistik auf der einen Seite schon super spannend und super dynamisch und immer was zu tun. Und auf der anderen Seite das verknüpft mit den Mobilitätsthemen rundherum. Also ich wüsste jetzt nichts, was Spannenderes gibt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gut, du bist natürlich auch ein bisschen vorbelastet von mir. Aber die maximale Flexibilität, die du angesprochen hast, kann man sich das eigentlich so vorstellen, dass ihr eher reagieren müsst auf Veränderungen, oder kann man sich wirklich auch ganz bewusst auf bestimmte Herausforderungen, sind die planbar, kann man sich darauf vorbereiten, so ein bisschen selber einen Ausblick geben auch?
Also was sich definitiv ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren, war, dass die Reaktionszeit, wenn sich etwas getan hat, deutlich kürzer geworden ist. Aber da spreche ich jetzt, glaube ich, nicht nur aus meiner Branche raus, sondern auch wieder auf gesamtgesellschaftliche Dinge. Auf der einen Seite ja, das müssen wir total schnell können. Also wenn sich etwas tut, dann müssen wir schnell darauf reagieren können. Aber was schon auch wichtig ist, dass wir jetzt nicht nur diese Haltung einnehmen, ja, wir reagieren halt auf eine gewisse Entwicklung. Manchmal macht es schon Sinn, auch die proaktive Haltung zu haben und da auch dann beispielsweise mit Stakeholdern oder mit Kunden ins Gespräch auch zu treten und auch zu hinterfragen, wie siehst du das? Macht das für dich Sinn? Wir hätten zum Beispiel diese Idee, ist das für euch vorstellbar? Und das ist momentan sehr positiv zu bewerten, weil wir momentan, oder nicht nur momentan, eigentlich über die letzten Jahre gesprochen, eine sehr partnerschaftliche Ebene eingenommen haben gegenüber unseren Kunden. Und da geht man dann wirklich in den Dialog und dann kann man wirklich auch in die Tiefe gehen und gewisse Dinge besprechen. Also dann auch hier wieder das Thema der Balance oder das Gleichgewicht zu halten zwischen der Reaktion und der Proaktivität.
Die Generation Z ist angesprochen worden, auch die breite Range an Mitarbeitern. Der eine ist ein Autofreak, der andere sagt, das ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, von A nach B zu kommen. Das wird sich sicherlich auch in den Aufgaben und Möglichkeiten, die ihr hinter den Kulissen habt, widerspiegeln. Also vielleicht können wir auch noch so ein bisschen einfangen, was bei euch eigentlich alles an Jobmöglichkeiten gibt, was da gebraucht wird vom Büromitarbeiter bis zum Auslieferer. Also man kann sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, was da alles an Vielfalt an Jobs da hinter den Kulissen herrscht.
Also wir haben ja, wie du es auch schon angesprochen hast, in 16 Ländern sind wir präsent. Und da ist es quasi in jeder Form relativ gleich. Also man hat bei uns schon den Job Entry, im besten Fall über die Lehrlingsstelle. Also wir merken, dass einige von unseren Nachwüchsen im Unternehmen eben durch die Lehre bei uns beginnen schon zu arbeiten. Dann natürlich aber auch schon Schulabgänger, aber auch beispielsweise die duale Akademie oder dass man auch mit einem Maturaabschluss dann hat sich entscheidet, noch weiter in eine Lehre einsteigen zu wollen. Natürlich dann aber auch oft Uni-Absolventen sind genauso wichtig. Und das ist dann halt die Frage, auf welcher Ebene man dann einsteckt. Also bei uns ist natürlich auf der einen Seite wirklich aus dem Arbeiterkontext, dass wir haben, der Großteil unserer Mitarbeiter sind Lkw-Fahrer. Also das darf man ja in dem Fall ja absolut nicht vergessen. Dann haben wir auch schon angesprochen, diese Dienstleistungen, die wir halt Add-on auch noch machen. Das heißt Werkstättenmitarbeiter, Spengler, Lackierer, Lkw-Werkstättenmitarbeiter, also da auch mal alles mit dabei. Wir haben dann auch, weil du es auch angesprochen hast, die Mitarbeiterinnen, die bei uns nennt sich das im Sprachgebrauch Compound, die Fahrzeuge bewegen, die sind genauso notwendig. Also sieht man da schon eine gewisse Diversität. Aber dann natürlich auch noch in den Bürojobs. Also bei den Lehrlingen haben wir auch Bürokauffrau, Bürokaufmann oder auch Speditionskaufmann, Speditionskauffrau, wo man quasi da ein Entry setzen könne. Gehen aber auch Richtung Young Professionals, weil wir auch natürlich so quasi diese, ich sag mal, Anfang, Mitte 20-Jährigen auch benötigen, die sich dann bei uns im Unternehmen dann entsprechend dann weiterentwickeln, bis halt hin dann zu einer Managementposition. Also das heißt, eigentlich ist einmal alles abgedeckt. Am Ende ist es so, dass wir natürlich, wie du es schon angesprochen hast, diese Mühlviertler-Connex haben, dass wir uns natürlich auch sehr bewusst sind, woher wir kommen und wo unsere Wurzeln her sind, aber trotzdem das in Kombination mit dieser Internationalität gegeben ist, weil wir halt dann trotzdem in ganz Europa oder in einem Großteil von Europa halt eben tätig sind.
Ja, es ist ein sehr breites Spektrum, wo ich mir auch vorstellen kann, verschiedene Generationen, verschiedene Ansprüche. Wie reagiert man da als Arbeitgeber drauf? Man muss ja doch irgendwie alle bei Laune halten und vielleicht reicht auch bei Laune halten heutzutage gar nicht mehr, sondern man muss wirklich sich vom Markt auch abheben, was man eben bietet. Wie geht ihr damit um, dass man in dem Ausmaß 1700 Mitarbeiter, die muss man erstmal finden und halten, dass man das auch hinbekommt?
Also ich denke, da ist schon einiges auch in den letzten Jahren passiert, was auch gezeigt hat, dass es einfach Notwendigkeiten gibt, in die man einzahlen muss. Ich denke, es war einfach auch jetzt ein gewisser Shift in der Denkweise, aber jetzt nicht nur bei uns, sondern einfach generell gesprochen. Und das ist uns natürlich auch absolut bewusst. Ich denke, es ist schon auch wichtig, diese Komponente der Authentizität da auch mit einfließen zu lassen, weil wenn ich nicht gewisse Benefits auch den Mitarbeiterinnen bieten kann, dann wird es natürlich schwierig. Also das heißt, dieses bei Laune halten, mit dem kann ich jetzt nicht so viel anfangen, sondern wenn ich dann quasi in die Kommunikation gehe und dann auch darlegen kann, was ist dieses Jobprofil, für über was wir sprechen, was können wir quasi an Herausforderungen bieten, was könnte auch die Rahmenbedingungen im Unternehmen, da geht es ja auch um Dinge wie Verkehrsanbindung, wie ist denn das dann auch einzulenken, Natürlich dann aber auch so Dinge wie Homeoffice. Also ich werde jetzt nicht damit beginnen oder ich kann mir schwer vorstellen, dass dieser Trend jetzt wieder komplett in die andere Richtung geht. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Flexibilität, weil am Ende vom Tag ist es ja dann wichtig, ich kann ja nicht über Homeoffice sprechen mit einem LKW-Fahrer, das geht ja nicht. Aber hier auch wieder einen gewissen Balanceakt zu halten, zu sagen, okay, gewissen Mitarbeitern kannst du das ermöglichen, dafür ermöglichst du einem anderen Mitarbeiter jenes. Da bemühen wir uns, würde ich sagen. Es geht aber immer besser, also natürlich. Und das wird definitiv auch ein Fokus für die nächsten Jahre sein, weil ich kann nicht über People in Logistics sprechen und auch einen Wert darauf legen, wenn ich auch nicht entsprechend darauf aufpasse, dass es meinem People in Logistics auch den Umständen nach gut geht.
Stichwort die nächsten Jahre. Was sind denn so Hürden, die du so antizipierst, die es in den nächsten Jahren zu bewältigen gilt?
Also ich würde sagen, man redet ja auch sehr gern vom Fachkräftemangel. Ich würde es jetzt aber nicht nur auf die Fachkräfte beziehen, sondern einfach generell Arbeitskräfte. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil das war jetzt dann teilweise in den letzten Jahren ein bisschen andersrum, dass man sich als Arbeitnehmer quasi aussuchen konnte, in welche Richtung man gehen möchte und da mehr Freiheiten hatte. Jetzt zieht es ja gerade momentan, wenn man sich so allgemeine Entwicklungen anschaut, eher wieder, könnte es wieder in die andere Richtung switchen. Das heißt also eigentlich wirklich die richtigen Leute zu finden, die auch dann das Jobprofil, was wir haben, dann auch entsprechend erfüllen können. Das wird, glaube ich, wirklich eine Challenge. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel nur anschaue am europäischen Markt, wie es auch mit der Zukunft des LKWs weitergehen wird, der demografische Wandel macht auch bei dieser Arbeitergruppe keinen Halt. Das wird sicher definitiv eine Challenge, aber ich möchte das jetzt nicht jetzt eine Arbeitergruppe jetzt hervorheben, sondern einfach sehr generell. Also das wird sicher ein Thema. Was dann in weiterer Folge auch noch wichtig sein wird, ist, dass man dann den Mitarbeitern, die man auch hat, ja auch gewisse Perspektiven auch aufzeigen kann, weil auch mit dem Hintergrund, dass es ja auch wieder mehr in die Richtung geht, jetzt auch aus dem Generationenwechsel, dass es jetzt nicht mehr so üblich sein wird, dass man Jahrzehnte in einem Unternehmen ist. Davon ist auszugehen, da müssen wir uns auch darauf einstellen. Aber ich würde es generell sagen, also alles rund um dieses Thema aufgrund der Entwicklung, wo wir halt auch in der Marktwirtschaft hingehen, aber auch eben, weil die Leute halt nicht mehr, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, so einfach zu finden sein werden, wie es vielleicht mal in der Vergangenheit etwas leichter ging.
Jetzt hast du ja auch selber auf sowohl auf direktem Wege als auch über Umwege in die Logistik gefunden. Mhm. Haben wir also ganz Anfang, als wir kurz drüber gesprochen, wie das bei dir abgelaufen ist. Was sind denn so Gründe, warum du dich immer wieder dafür entscheiden würdest? Vielleicht sind das ja auch genau die Gründe, die Menschen da draußen, die jetzt zuhören, noch nie über die Logistik nachgedacht haben, die auch bewegen könnten.
Also wir haben das Thema Dynamik schon angesprochen. Ich merke es, wenn ich einen Status erreiche, in dem alles sehr smooth oder eintönig werden würde, ich glaube, da würde ich keinen Spaß dran haben. Also es ist schon dieser Gedanke, dass man auch etwas wirklich erledigen möchte, dass man auch wirklich diesen Dienstleistungsgedanken auch hat, den habe ich ja jetzt nicht nur auf unser Geschäft bezogen, sondern den Dienstleistungsgedanken habe ich ja auch im privaten Leben oder auch den generellen Anspruch im gesellschaftlichen. Das heißt also, auch wenn dir das Spaß macht und wenn du das auch verstehst und auch dich mit dem identifizieren kannst, was Dienstleistung bedeutet, dann macht es einfach Spaß. Und ich glaube, so diese Kombination hat auch dazu geführt, dass ich halt trotzdem immer irgendwie in der Branche geblieben bin, weil das einfach den Bereich ausmacht, da geht es auch gar nicht jetzt um die Fachthemen aus der Logistik heraus, mit denen man sich auch identifizieren kann. Aber ich denke einfach, wenn man diese Einstellung hat und auch sagt, okay, ich möchte keine eintönigen Tage haben oder ich möchte nicht Momente haben, wo ich mir denke, boah, jetzt ist es aber in gewisser Form langweilig, dann ist Logistik definitiv der richtige Bereich aus meiner Sicht. Der Automobillogistikbereich sowieso, weil der ist dann nochmal dynamischer.
Der ist besonders spannend, wie wir schon rausgehört haben.
Genau.
Du bist ja seit wenigen Wochen jetzt CEO und ich würde jetzt einfach mal so ein Jahr vorspulen. Angenommen, wir treffen uns nächstes Jahr um die Zeit auf einem Café und ich frage dich, du Johannes, wie würdest du dein erstes Jahr als CEO reflektieren und hast du deine Ziele erreicht? Gibt es sowas wie den ersten Jahresplan, was du dir vorgenommen hast?
Also ich habe vorher schon angesprochen, dass wir letztes Jahr unsere Vision eben adaptiert haben und das ist auch quasi das, was ich, wie auch schon angesprochen, wirklich strapaziere und was ich auch wirklich sehr viel Fokus darauf lege, weil wir haben das ja jetzt nicht nur gemacht, damit wir jetzt wieder was stehen haben, was sich vielleicht auch in irgendeiner Form gut anhört, sondern dass ich wirklich auch auf die einzelnen Wörter in der Vision eingehe und da wirklich auch einen starken Fokus drauf setze. Das heißt, dass man auch immer wieder das weiterverfolgt, eben die Aspekte des Full-Service-Providers. Dann habe ich auch jetzt vorhin bei der Logistik komplett das Thema Leidenschaft nicht mit dazu genommen, weil das ist das, was uns auch bewegt im Unternehmen, diese Leidenschaft auch etwas anzugehen, diese Dinge auch umzusetzen. Wenn das spürbar wird, dass das nicht mehr der Fall wäre, was ich sehr bezweifle, aber dann würde ich merken, dass ich etwas falsch mache. Und quasi diese Dinge wirklich hernehmen und weiter vorantreiben. Das ist so wirklich meine Bilanz, die ich ziehen möchte nach einem Jahr. Auch wenn es jetzt kein hartes Ziel ist und auch kein quantitatives Ziel. Das ist natürlich dann auf der anderen Seite genauso wichtig. Aber mir geht es wirklich darum, ist dieser Esprit, den ich jetzt Ende Juni bei unserer 70-Jahresfeier wahrgenommen habe, ist der noch da? Ist der spürbar? Ist der auch progressiv? Hat man das Gefühl, das geht auch in diese weitere Richtung? Ich denke, das ist so wirklich der Grundpfeiler dafür, für alle weiteren Dinge, die danach kommen. Und wenn das wirklich, das ist wirklich meine starke Überzeugung, wenn das gelebt wird, wenn das auch spürbar ist, wenn du in der Früh ins Büro gehst oder wenn du draußen auf der Fläche bist und mit irgendwelchen von den Kollegen sprichst, wenn das der Fall ist, dann weiß ich, dann habe ich meinen Beitrag gegeben.
Ich würde vorschlagen, wir treffen uns in einem Jahr einfach nochmal und unterhalten uns drüber.
Sehr gern.
Und vielleicht können wir auch noch so einen langfristigen Ausblick machen. Also die Vision ist definiert. Da wird es sicherlich auch irgendwie einen Zeithorizont geben, wo ihr euch selber gesagt habt, bis da und dahin wird es verschiedene Meilensteine brauchen, die wir erreichen wollen. Ich würde gern zum Ende hin noch so diese, ich hoffe, du hast deine Kristallkugel mitgebracht,
ja.
Noch diesen gemeinsamen Blick in die Zukunft werfen, wo so ein bisschen einfach mal die Menschen mit auf die Reise nimmst, wohin das mit Hödelmeier noch gehen soll.
Ja, also ich habe ja mit der Vision angefangen und ich habe auch darüber gesprochen, was unsere Einstellung auch ist gegenüber unseren Kunden. Also dass wir auch sehr kundenzentriert sind und auch wirklich versuchen wollen, halt Werte zu schaffen und auch diese Werte dann entsprechend zu implementieren. Weil am Ende des Tages ist der Kunde der von unserer Dienstleistung profitiert und unsere Dienstleistung auch in Anspruch nimmt. Das heißt also, das wird definitiv Schlüssel sein. Wenn ich mir jetzt in die langfristige Entwicklung anschaue, dann wird unser Anspruch wirklich der sein, wie ich schon auch angesprochen habe, diese Full-Service-Provider Attitude zu haben und wirklich auch darauf Acht zu geben, in unserem Bereich einen hohen Qualitätsanspruch auch an den Tag zu legen. Das heißt, die Mischung aus Qualität und aber auch die Breite an Dienstleistungen, die wir anbieten können, das wird definitiv der Schlüssel werden. Da müssen wir einen starken Fokus drauf setzen für die Zukunft, damit wir auch ja zukunftsfähig und natürlich auch wettbewerbsfähig bleiben. Jetzt haben wir dann auch ganz kurz darüber gesprochen, eben über unser Netzwerk. Und das ist auch das, wo unsere Stärke eben ist. In den 16 Ländern, wo wir sind, haben wir ja trotzdem die Verknüpfungspunkte mit den jeweiligen Ländern. Und diese Netzwerkstärke, die wir aufweisen können, die müssen wir definitiv auch weiter ausbauen und aber auch uns treu bleiben, dass wir da jetzt keinen Switch machen, sondern das ist ja wirklich die Stärke, die meiner Meinung nach wir auch am Markt aufweisen können. Die Frage wird dann auch sein, eventuelle geografische Expansion. Wir sind jetzt aktuell in 16 Ländern, der Großteil in Europa, aber auch in der Türkei und in Georgien beispielsweise. Ob es da dann nochmal in eine andere Richtung gehen können, hat natürlich sehr viele andere Faktoren, die damit einzahlen. Jetzt nicht nur aus der politischen Situation heraus, sondern natürlich auch, es muss ja auch einen geschäftlichen und einen kommerziellen Sinn ergeben. Und wenn unser Netzwerk davon profitieren könnte, dass man auch beispielsweise in andere Länder geht oder beispielsweise auch auf einen anderen Kontinent, weiß ich noch nicht, kann ich dir heute in der Form noch nicht beantworten.
Das haben wir dann in einem Jahr, das Gespräch.
Ja, genau, richtig. Aber das wird definitiv der Anspruch sein. Die generelle Grundhaltung bei uns im Unternehmen ist, diesen Leistungsanspruch auch zu haben, dass man auch wirklich was erreichen möchte, dass man auch was umsetzen möchte. Und der Moment, in dem das Gefühl aufkommt, jetzt kann ich mich mal kurz zurücklehnen und mal kurz entspannen, das ist schon der falsche Moment. Das heißt also, dieser Gedanke, dass wir wirklich immer noch vorwärts denken und wirklich immer sagen, was können wir noch besser machen, wo können wir uns noch verbessern, was können wir noch mit hinzunehmen. Also das ist so ein Drang, aber kein erzwungener Drang, den du bei uns auch spürst. Und ich würde sagen, diese Kombination der Dinge, alles zusammen, das wird die Richtung sein, in die wir gehen. Und alles Weitere, das hat mir meine Kristallkugel noch nicht verraten.
Dann schauen wir mal, was die noch für dich bereithält. Ich sage viel Spaß beim Vollgas geben. Ich wünsche dir in deiner neuen Rolle und mit deinem Team gemeinsam viel Erfolg auf diesem Weg und bedanke mich recht herzlich für dieses sehr angenehme, lässige Interview, und es hat echt einen Riesenspaß gemacht mit dir.
Danke dir. Danke vielmals.